Radio SRF.
Regional Diagonal.
Das ist ein Magazin, das um schwierige Kinder, trickreiche Chinesen und um einen offenbar erst Wanderwegkreis mindestens von dieser Welt geht. Das ist Regional Diagonal. Mein Name ist Matthias Baumer. Kinder tun einfach manchmal blöd oder schwierig. Teil mehr, Teil weniger und Teil explodieren, schlödrein. Kinder mit ADHS, das ist eine Verhaltensstörung und die Kinder sind zappelig, unkonzentriert und können sehr aggressiv sein. Solche Kinder sind von ihrer Umwelt völlig überflutet. Sie können unterschiedliche Reize gar nicht einordnen. Und was in so einem Kind passiert, beschreibt eine Mutter, die eine Tochter mit ADHS hat.
Dann würden sie gleichzeitig den Damen am Nebentisch im Gespräch folgen. Sie würden das Eichhörnchen hinter ihnen rascheln hören. Sie würden ihre Abendplanung machen und hätten noch 5 andere innere Geschehnisse laufen. Sozusagen von allen Sinnesreizen durchflutet, ohne die selektieren zu können, ohne sich aufs Wichtige konzentrieren zu können. Und so gehen diese Kinder durchs Leben. Also sie erleben viel, aber sie sind ständig geflutet von inneren und von äußeren Reizen.
Für so Kinder hat Basler Kinder- und Jugendpsychiatrie eine Art ein Feriencamp gemacht. 2 Wochen lang haben sie jeden Tag von morgen bis am Abend ein intensives Verhaltenstraining in der psychiatrischen Klinik Basel gehabt. Dann an Jungen.
Die Kinder, die an diesem Intensivtraining teilgenommen haben, nehmen alle Ritalin, sind schon bei x Therapeuten und jetzt eine 2-wöchige Intensivtherapie. Bringt denn das noch etwas oder sind die Kinder nicht schon alle völlig übertherapiert? Fragt man die Kinder selber, tönt es positiv. Sie haben zum Beispiel Strategien gelernt, wie sie mit ihren Reizen und ihrer Wut besser umgehen können.
Ja, du kannst tief durchatmen oder du kannst zum Beispiel von 10 rückwärts zählen oder so. Wenn du wirklich wütig bist und so, kannst du einfach von 10 rückwärts zählen oder so. Und wenn du daheim bist, kannst du zum Beispiel in eine Kissen boxen und dich abregen.
Ja, das hat ziemlich gut funktioniert. Man ist nicht mehr so aufgeregt und die Gefahr ist nicht mehr da, dass man nachher irgendwie einen Streit schlägt oder so. Weil mit dem Schlag ist der Streit nicht fertig, oder?
Sagen 2 Kinder, die letzten 2 Wochen in der universitären psychiatrischen Klinik Basel verbracht haben. Dort haben sie Theater gespielt, Wasserschlachten gemacht, sich austobt. Aber vor allem haben sie eben eine verhaltenstherapeutische Intensivbehandlung bekommen. Christina Stadler ist Psychologin und sie hat das Verhaltenstraining entwickelt. Auch sie ist überzeugt, dass die intensive Therapie, die 2 Wochen lang geht, wirkt.
Das kann man natürlich schon kritisch fragen. 2 Wochen, was bringt es? Ich glaube, dass wir gute Effekte haben, liegt einfach daran, dass Psychologen wirklich und Therapeuten den ganzen Tag mit den Kindern arbeiten und üben wirklich mit den Kindern die Strategien, in den Situationen, wo es für sie extrem schwierig ist, wo sie in einer hohen Erregung sind, wo sie sonst normalerweise schlagen würden oder Beschimpfungen machen.
Die Therapeuten sind also den ganzen Tag um die Kinder herum und erleben sie im Alltag. Das ist der Vorteil im Gegensatz zu einer Einzelstunde bei einem Therapeut. Dort passiert in der Regel kein Wutanfall.
Deswegen war einfach unsere Überlegung, wir müssen das mit denen üben, wenn sie eben auch wütend sind. Und spätestens am 2. Tag passiert bei den Kindern irgendein Wutanfall, weil wenn sie 6 Kinder haben mit dem gleichen Symptomatik, dann ärgern sich die, sind wütend und streiten sich auch spätestens am 2. Tag. Und dann arbeiten wir mit verhaltenstherapeutischen Interventionen und sie machen zum ersten Mal die Erfahrung, Mensch, ich kann das auch anders.
Jetzt ist das Intensivtraining vorbei. 2 Wochen, 4 Therapeuten, 6 Kinder. Und jetzt geht es darum, dass die Kinder das, was sie in einem geschützten und gut betreuten Rahmen gelernt haben, im Alltag können umsetzen. Dann nämlich, wenn sie Hausaufgaben machen und partout nicht wollen, wenn sie in der Schule zuhören sollten oder wenn sie Streit haben mit anderen Kindern und am liebsten würden reinschlagen. Ein Erfolgserlebnis hat die eine Mutter mit ihrer Tochter schon gehabt. Die Tochter hat nämlich plötzlich ihr einen Tipp gegeben, wo die Mutter frustriert vom Arbeiten heimgekommen ist.
Und ich bin explodiert zu Hause. Dann kam die Kleine, die vom Lager nach Hause gekommen war, und hat gesagt, oh Mami, komm mal her, hat mich in den Arm genommen. Ich dachte, wie wird mir? Ich glaube, jetzt ist es dir passiert, wie ich im Lager gelernt habe. Wie der Wutvulkan, der ist explodiert. Und ich halte dich jetzt ein bisschen, denk mal an was Schönes, dann wird's auch wieder besser.
In der Stadt Bern gibt es Hotelier, die haben nicht nur Freude an den Chinesen. Gut, an denen, die kommen schon, aber an denen, die kurzfristig absagen, gerade gar nicht. Matthias Heimo.
Der Robert Kneubühler nervt sich. Er führt das Hotel Alpenblick zu Bern. Ein mittelgrosses Haus mit 53 Zimmern, ein bisschen ausserhalb vom Stadtzentrum.
Wir hatten teilweise Wochen, da haben wir Gruppen an 15 Leute gehabt, die schlussendlich nicht gekommen sind, also storniert haben, aber wir haben die Zimmer natürlich so kurzfristig nicht mehr weitergebracht, weil es eher, wenn wir eher ein kleines Hotel sind, es gibt einzelne Buchungen, die gar nicht kommen, also reserviert, also Kreditkarte angeben, die schlussendlich nicht gehen. Sagen, wir haben Wochen, da haben wir vielleicht 10, 12 Buchungen, andere Wochen gar nicht. Es ist eine rechte Wellenbewegung.
Grössere Hotel geht es nicht besser. Das Berner Ambassador, das in zwei Häusern 155 Zimmer anbietet, muss etwa 3% von allen Buchungen aus dem asiatischen Raum wieder stornieren. Der Geschäftsführer Thomas Kübli stört.
Der administrative Aufwand, also es hat Leute, die nachher relativ viele Buchungen müssen tätigen müssen. Die Buchungen auch wieder stornieren, ist immer Arbeit. Und das Zweite ist, dass natürlich ein gewisses Kontingent von Zimmern blockiert wird für einen Moment, wo eben der am Schluss wieder fort ist.
Also leer bleiben. Machen dagegen können wir nichts.
Ja, so blöd klingt, das ist tatsächlich ein bisschen so.
Sagt der Berner Hotelier. Wegen diesen spontanen Absagen aus China sind sie jetzt zum Dachverband Hotellerie Suisse und haben dort ihr Leid geklagt.
Beim Dachverband heisst es auf Anfrage, dass sich einerseits der Rechtsdienst mit dieser Angelegenheit befasse und andererseits, dass man auch mit dem Aussendepartement EDA in Kontakt sei. Weil das eigentliche Problem ist noch weiter oben, nämlich bei den Schengen-Visa. Warum das so ist, zeigt ein Beispiel. Eine vierköpfige chinesische Familie will zu Paris Ferien machen. Wenn sie zu Peking bei der französischen Botschaft ein Visum bestellt, kann das Wochen, wenn nicht Monate dauern, bis es bewilligt wird. Die Schweizer Botschaft aber, die besorgt das Visum in 2 Wochen. Vorausgesetzt, man hat eine Hotelreservation. So weiss die Schengen-Regeln. Also buchen unsere chinesische Familie auf dem Internet ein Schweizer Hotel, bekommt das Visum, storniert die Buchung in der Schweiz dann wieder und bucht zu Paris das richtige Hotel. So einfach ist das. Und so einfach bleibt das auch. Zum Ärger der Schweizer Hotelier, die wohl oder übel mit diesen Scheinbuchungen müssen leben. Das Aussendepartement EDA hat nämlich nicht vor, etwas an dieser Praxis zu ändern. Ihre schriftliche Stellungnahme sagt EDA, wir haben zwar Kenntnis von solchen missbräuchlichen Scheinbuchungen in Schweizer Hotels, aber die Vorteile für den Tourismus, wenn potenzielle Gäste einfacher ein Visum bekommen, die sind bei weitem grösser, weil nämlich so auch viel mehr Gäste in die Schweiz kommen.
Ärgerliche Nebenwirkungen bei erleichterten Touristenschwemme aus China. Der Matthias Heimo hat über diesen Trick und über den Missmut berichtet. Zwei Westschweizer unterwegs, diesen Sommer. Der eine echt, der andere eine, der für Radio SRF dort arbeitet. Der dritte Ort, wo unser Tandem Suisse hergeht, ist La Chaux-de-Fonds. Der Westschweizer Korrespondent von Radio SRF, der Thomas Guterson, zeigt dem Roman am Rouven Gessa die drittgrösste Stadt in der Romandie. Und dort der Kaffee.
Wir sind jetzt im Zug nach La Chaux-de-Fonds. Kennen Sie La Chaux-de-Fonds?
Pas vraiment. La Chaux-de-Fonds, c'est Le Corbusier, c'est l'Horlogerie, Neuchâteloise. Voilà, ça s'arrête là.
Oui, für Sie ist La Chaux-de-Fonds Le Corbusier, der bekannte Schweizer Architekt, und die Uhrenindustrie. Ich werde Ihnen heute einen anderen Aspekt von La Chaux-de-Fonds zeigen, nämlich die Kaffeeindustrie, La Semeuse.
La Chaux-de-Fonds.
Marc Bloch, donc vous êtes le président, directeur, de propriétaire même de La Semeuse. Wir sind gerade durch die Fabrik rumgelaufen. Wir waren beim Café Brutto und dann bei der Spedition. Das ganze Prozess haben wir angeschaut. Und Sie sagten, nur 35 Leute arbeiten hier.
Oui, alors absolument, je confirme. Nous sommes une petite entreprise, la PME typique, avec 35 personnes, c'est bien exact.
Warum haben Sie sich in La Chaux-de-Fonds niedergelassen? Sind die Uhrenmacher so große Kaffeetrinker?
Meine Großeltern sind hier gekommen, da die Stadt La Chaux-de-Fonds hat die Juden herzlich willkommen geheißen. Sie waren da als, wie sagt man, eine Épicerie de denrées coloniales. Kolonial waren Laden. Gemäß die Historiker hat die jüdische Gemeinschaft eine große Rolle hier in La Chaux-de-Fonds gespielt. Sie waren sehr viel tätig in der Uhrenbranche.
Das heißt, inwiefern eine große Rolle?
Sie haben große Entwicklung in der Uhrenindustrie gemacht. Da durch die Beziehungen, da die Reiselust, die wissen, dass die Juden meistens große Wanderer sind.
Thomas Gutterzone, qu'on est en plein centre, à côté d'une fontaine. Ce qui est intéressant aussi à La Chaux-de-Fonds, c'est le maillage du réseau routier, un peu comme une ville américaine, un peu comme Manhattan. C'est des carrés, des rectangles. D'où ça vient cette volonté d'organiser la ville comme ça?
Warum die Stadt so rechteckig wie eigentlich Manhattan gebaut ist, das hängt mit der Uhrenindustrie zusammen. Die Bauweise ermöglicht viel Licht für die Häuser. Alle Häuser sind gegen Süden ausgerichtet und haben alle eine Distanz, sodass kein Haus einen Schatten wirft auf ein anderes Haus. Deswegen sind die Häuser so ausgerichtet.
In der vierten Tandem-Etappe gehen die zwei dann auf Zürich. Zarburg im Kanton Aargau gibt es einen Grabstein. Die Gemeinde verbietet der Witwe, den auf dem Friedhof aufzustellen, weil der Grabstein mit Glassternen verziert ist. Glas steht im Friedhofsreglement, ist für einen Grabstein nicht vorgesehen und darum verboten. Das ist sicher nicht der einzige Grabsteinfall im Land. Nur, wieso braucht es überhaupt so Friedhofsreglement, das solches bestimmen? Der Aargau-Korrespondent Alex Moser ist dem nachher.
Seit einer Woche arbeitet der Bildhauer an dem Grabstein. Aus einem Steinblock ist ein Herz geworden mit zwei Engelsflügeln. Eine Idee, die Fritz Scheidegger in seinem Atelier zu Rodrist entworfen hat. Gleich wie der Grabstein mit den drei Sternen aus Glas, die jetzt in Aarburg für Diskussionen sorgt. Man geht halt in erster Linie auf die Ideen der Leute und weniger auf das Friedhofreglement der Gemeinden.
Wenn eine Trauerfamilie daher kommt und das Grabdenkmal sich auslässt, höre ich die ganze Geschichte, die dahinter steht. Und dann kommt man natürlich auf gewisse gestaltische Elemente. Und man will das natürlich berücksichtigen, weil die Individualität, die der Mensch an den Tag gelegt hat, will man ja im Grabdenkmal auch ehren und so wieder verewigen.
Aber warum eigentlich nicht der Kreativität freien Lauf lassen? Friedhöfe voll mit skurrilen Formen, grosse, kleine, verschiedenste Materialien und vielleicht sogar Lichtinstallationen. Unmöglich, sagt hier Kurt Wernli. Er war jahrelang Chef vom Friedhof Aarau und ein guter Friedhofskenner.
Auf dem Friedhof ist es so, dass Todesfälle der Reihe folgend beigesetzt werden und man kann eigentlich seinen Grabnachbarn nicht aussuchen.
Man könnte jetzt sagen, die Toten merken ja nichts davon, wie es nebendran oder obendran auf dem Grab aussieht. Aber es geht vor allem auch um die Angehörigen. Ein Grab sollte nicht die Nachbargräber in Schatten stellen oder stören. Die Angehörigen sind halt sensibel auf dem Friedhof, sagt der Kurt Wernli.
Ja, das ist ja so, dass man sich irgendwie bedrängt fühlt vom Nachbarn, was dort getroffen ist. Ich tue ein Beispiel nennen. Ich gebe mir Mühe mit der Vegetation und auf dem Nachbarsgrab hat es nur Stein und auf dem übernächsten hat es nur Unkraut. Oder wenn ich zu oben gehe, will ich eigentlich in Ruhe dorthin gehen und dann sind die Nachbarsgräber beleuchtet mit Weihnachtsbeleuchtung, die da blinkt und macht und tönt.
Und das stört immer noch viele Leute. Sogar der Bildhauer Fritz Scheidegger findet das Friedhofreglement aus dem Grund gut. Ohne ging es nämlich nicht.
Das würde sicher ein Chaos losbrechen, weil das Ziel wäre ja, dass nicht ein Reicher wieder ein Mausoleum hat und ein Armer nur ein Blättchen. Und der Polo hat es gut gesagt. Das letzte Hömmli hat kein Säck. Darum würde ich sagen, eine gewisse Reglementierung muss da sein.
Und Ausnahmen machen die Gemeinden immer wieder. Auch in Aarburg sucht man für die Witwen und ihre drei unerlaubten Glassterne jetzt nach einer Lösung.
Ja, eine Fanfare, das ist jetzt das Mindeste, was man muss spielen, weil jetzt geht es um einen ersten, weltweit ersten Kreiselverwanderer. Der ist im St. Gauer Rheintal. Sascha Zürcher.
Es steht auf einem Trampelpfad, das Unikat. Der Sockel ist aus Sandstein und der ist sechseckig. Das darum, weil man mit sechs Schritten gerade einmal rundum ist. Hinter dieser Weltneuheit stecken freilaufende Rentner, wie sich die Wanderwegwölfe selber sagen. Das sind etwa 20 Pensionierte, die in froher Arbeit die Höhenweg auf dem Gemeindegebiet von Thal in Stand haben. Und so ist der Wanderwegkreisel dann auch dekoriert mit Schaufeln, Rechen und einem Pickel. Dort, wo sich der Rheintal-Höhenweg und der Weg von Weihnacht doppelt treffen, hat es ab und zu eben schon Kollisionsgefahr gegeben, wenn man sich an dieser schmalen Stelle kreuzen muss mit Sack und Pack. Doch mit fast zusammenstößt stürchelnden Wanderern und hässigen Szenen ist es jetzt vorbei. Wenn der eine Wandervogel von links oben runterkommt, wartet der nämlich brav, bis der von rechts unten aus dem Kreisel draussen ist. Und schon geht's weiter. Im Wanderschritt. Ineinander reinlaufe jetzt niemand mehr, heisst es vom Leitwanderwolf. Der Wanderwegkreisel schafft nämlich Ruhe und Ordnung. Schliesslich ist Wandern auch kein Vergnügen. Chaos, Fehlanzeige. Ab sofort heisst es Einspuren marschieren und zack, Im Rital herrscht jetzt Zucht und Ordnung. Alles dank dem ersten Wanderwegkreisel der Welt.
Regional Diagonal, das ist die Sendung, die Weltneuheiten präsentiert, die ihr über das Internet auch könnt beziehen. Mein Name ist Matthias Baumer.
Regional Diagonal. Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.